In diesen Bibeltagen betrachten wir die Propheten Jona und Maleachi und haben 8 Vorträge geplant, so der Herr will und wir leben. Heute beginnen wir mit Jona Kapitel 1 unter der Überschrift Mensch, kehre um, kann man vor Gott fliehen? Bevor wir das lesen, einige einleitende Gedanken zu diesem Thema. Der moderne Mensch ist heute oftmals auf der Flucht vor Gott. Er will sein eigener Herr sein, er möchte sein Leben genießen, will sich selber verwirklichen. Er hat ein falsches Gottesbild, versteht Gott so als Spielverderber, was natürlich nicht stimmt, sondern die größte Freude haben wir im Herrn. Aber der Mensch, der äußerlich denkt, der lebt nur im Materialismus, mit vergänglichen Vergnügungen und läuft so vor Gott davon. Und auch viele Ideologien, also Weltanschauungen, haben sich herausgebildet, die auch dann praktisch so wie Ersatzreligionen den biblisch-christlichen Glauben ersetzen. Man kann ja zum Beispiel nennen den Evolutionismus mit seiner Behauptung eines Urknalls und der Selbstentwicklung alles Lebens. Oder den Kommunismus, der die klassenlose Gesellschaft an die Stelle des Reiches Gottes setzen möchte, den guten Menschen propagiert, der aber nicht von Natur aus wirklich gut ist, sondern böse, wie die Bibel sagt, in 1. Mose 8. Oder der Nationalsozialismus, der den Führerkult propagiert hat und Ersatzreligionen in Form von heidnischen Ritualen versucht hat, wiederzubeleben. Dann haben wir auch den Feminismus, die Vergottung des Weiblichen. Und alles das und viele weitere Ideologien gehen zurück auf den Atheismus, auf die gottlosen Bewegungen. Der Mensch ist auf der Flucht vor Gott. Die Frage stellt sich, fliehen auch religiöse Menschen vor Gott? Der christliche Glaube ist ja keine Religion, sondern ist die Antwort auf die Offenbarung des einzig lebendigen, wahren Gottes, Schöpfer Himmel und der Erde, der den Namen Yahweh trägt, der Vater Jesu Christi. Aber religiöse Menschen, die bauen sich selber Religionen zusammen, nach ihren Vorstellungen, wo sie durch Werke, durch Selbsterlösungsbemühungen sich emporarbeiten wollen, in das Nirvana, in das Himmelreich, in ihre selbst vorgestellte Erlösungssphäre. Aber alles das funktioniert nicht, denn es gibt nur den einen wahren Gott und es gibt Himmel oder Hölle. Aber auch Menschen, die religiös sind, aber auch im richtigen, biblischen Sinne, die auf die Offenbarung Gottes antworten, die den lebendigen Gott kennen, auch sie können manchmal vor Gott davonlaufen. Und das sehen wir in der Bibel im Alten Testament am Beispiel des Propheten Jona, der uns immer wieder überrascht. Wir staunen, wie er auf das Wort Gottes, den Anruf Gottes reagiert. Und das wollen wir jetzt lesen. Wir können aufschlagen, Jona Kapitel 1. Ich lese zunächst das ganze Kapitel. Und da werden wir Vers für Vers das betrachten, was auch wir daraus lernen können. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, und jetzt kommt die Überraschung, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo, das heutige Jaffa, hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das ist wahrscheinlich in Spanien gelegen, also an der anderen Richtung. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Stehe auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn, also Jahwe, floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird euch das Meer in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn, also zu Jahwe, dem lebendigen Gott, und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das, was uns hier überrascht, ist, dass diese Heiden oder ehemaligen Heiden, kann man schon fast sagen, am Anfang sind es noch Heiden, dass die hier mehr zu verstehen scheinen als Jona, der Prophet des lebendigen Gottes. Und das beschämt den Jona und führt ihn zunächst mal zur Umkehr. Aber wer wissen, wer das Buch Jona kennt, dass er immer wieder Überraschungen für uns bereit hat. Zunächst einmal, das möchte ich kurz machen, die Frage, ist das Buch Jona ein historisches Ereignis oder ist es nur eine Allegorie, eine Art Gleichniserzählung, wie manche Ausleger behaupten? Ich bin überzeugt, dass es ein historisches Ereignis ist, wo Gott wirklich diese großen Wunder gewirkt hat. Er hat diesen Sturm kommen lassen. Er hat den Sturm wieder sich beruhigen lassen, als Jona ins Meer geworfen war. Und wir, im Kapitel 2 werden wir sehen morgen, er hat dann diesen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschluckt. Aber er stirbt nicht im Leib des Fisches, sondern er wird ausgespien wieder ans Land und so weiter. Also viele Wunder, die geschehen. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, dann können wir auch glauben, dass Gott die Wunder im Buch Jona gewirkt hat. Dass es wirklich historisch ist, geht aus dem biblischen, gesamtbiblischen Kontext hervor. Wir schlagen einmal auf, 2. Könige 14. Ich hoffe, die Stelle stimmt hier. 2. Könige 14, Vers 25. Ja, richtig, es ist 2. Könige. Und zwar, ich lese mal ab Vers 23. Im 15. Jahr Amazias, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria, also im Nordreich, und er regierte 41 Jahre lang. Man weiß also, er regierte, man hat die Zahlen heute von 793 bis 758 vor Christus, Jerobeam der Zweite. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gad Hefer. Also wir sehen hier auch in den Königebüchern kommt Jona vor, er hat prophezeit zur Zeit des Jerobeams des Zweiten und diese Prophezeiungen dürften ungefähr um 760 vor Christus ergangen sein. Zum historischen Hintergrund möchte ich der Zeit willen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren, einfach zitieren, was John MacArthur und seine Brüder, die Ausleger von dem Sun Valley College in Kalifornien, hier in der MacArthur Studienbibel in der Einleitung zu Jona geschrieben haben, auf Seite 1212 dieser Studienbibel. Das zeigt uns schon einiges in Kürze hier. Ich lese einfach vor, damit wir hier nicht zu viel Zeit wegen der historischen Fragen verlieren. Also hier steht zu lesen Folgendes. Laut 2. Könige 14, Vers 25, das haben wir gerade gehört, kam Jona aus Gath Hefer nahe Nazareth. Der Kontext setzte ihn in die lange und blühende Herrschaft Jerobeams II., ca. 793 bis 758 vor Christus, und beschreibt ihn als Propheten der Nordstämme, der unmittelbar vor Amos in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus wirkte, ca. 760 vor Christus. Wir wissen ja, das Nordreich wurde 722 vor Christus von den Assyrern zerstört mit ihrer Hauptstadt Ninive. Das stand schon wie ein Damoklesschwert darüber. Also das ist nur ein Einschub von mir hier. Aber interessant, ich frage euch jetzt, von wo, aus welchem Landstrich kam Jona? Nazareth? Galiläa? Und deshalb schreibt MacArthur hier weiter, die Pharisäer irrten, als sie sagten, dass kein Prophet aus Galiläa hervorgegangen ist, Johannes 7,52. Denn Jona war ein Galiläer. Auch sehr interessant, wenn man das so beachtet. Weiter, das Buch Jona berichtet von seinem Auftrag, Ninive Buße zu predigen und wie er sich weigerte, dorthin zu gehen. Ninive, die Hauptstadt Assyriens, das ist nicht zu verwechseln mit Syrien, da ist die Hauptstadt Damaskus, also Assyrien, das ist nochmal ein Nachbarreich, weiter weg. Diese Hauptstadt Assyriens, die für ihre Grausamkeiten berüchtigt war, war eine historisch gerechte Strafe für Israel und Juda. Also Ninive brachte praktisch das Gericht, die Assyrer brachten das Gericht über das Nordreich, 722 vor Christus, habe ich schon erwähnt. Der Schwerpunkt des Buches, schreibt mir also weiter, liegt auf dieser heidnischen Stadt, die von Nimrod, Noahs Enkelsohn, gegründet wurde, 1. Mose 10, 6 bis 12. Wir wissen ja, Nimrod war der erste Städtegründer und Gewaltherrscher, schon vorher Kain, aber in dieser Kainslinie Nimrod, der die großen Städte, gerade Ninive, die vielleicht sogar eine oder die größte Stadt damals war, gegründet hatte. Weiter lese ich. Obschon sie möglicherweise die größte Stadt der Antike war, wurde sie etwa 150 Jahre, nachdem die Generation zur Zeit Jonas Buße getan hatte, zerstört, 612 vor Christus. Wir erinnern uns, diese Prophezeiung, ca. 760 vor Christus, dass sie nochmal umkehren, aber dann, etwa 150 Jahre später, ist Ninive dann doch untergegangen, das assyrische Großreich. Es hat dann nochmal 150 Jahre Gnadenfrist bekommen, nachdem es auf diesen Bußruf gehört hat, den Gott, der Herr, durch Jona übermittelte. Weiter zitiere ich hier, Israels politischer Widerwille gegen Assyrien, verbunden mit dem Gefühl geistlicher Überlegenheit als Empfänger der göttlichen Bundessegnungen, rief in Jona eine aufsässige Haltung gegenüber Gottes Missionsauftrag hervor. Jona wurde teilweise deshalb nach Ninive gesandt, um Israel durch die Tatsache zu beschämen, dass eine heidnische Stadt aufgrund der Predigt eines Fremden Buße tat, wohingegen Israel zur Umkehr nicht bereit war. Also auch hier soll Israel beschämt werden dadurch, dass die Heiden eher auf Gottes Ruf hören, als Israel selber das tat. Schon bald sollte Jona lernen, schreibt MacArthur weiter, dass Gottes Liebe und Gnade sich auf all seine Geschöpfe erstreckten, nicht nur auf sein Bundesvolk. Und dann auch interessant, wie der Herr Jesus beweist oder bestätigt, dass das wirklich historisch ist, das Buch Jona. Das muss man allen Auslegern entgegenhalten, die das als reines Gleichnis darstellen wollen. Nämlich, ich zitiere auch nochmal, Jesus benutzte die Buße der Niniviter, um die Pharisäer zu tadeln. Dadurch deckte er die Herzenshärte der Pharisäer und ihre Unbußfertigkeit auf. Nämlich in Matthäus 12, 38 bis 41 und Lukas 11, 29 bis 32. Die heidnische Stadt Ninive tat Buße aufgrund der Predigt eines unwilligen Propheten, aber die Pharisäer, eben zur Zeit Jesu, würden aufgrund der Predigt des größten aller Propheten, Jesus, nicht umkehren, trotz überwältigender Beweise, dass er ja Herr und Messias war. Zitat Ende. Und hier sehen wir jetzt auch, warum das Buch Jona so wichtig ist. Auch, weil es ein Beispiel ist, wie sogar Heiden zum Heil gerufen werden und Buße tun, wohingegen solche, die an sich es wissen müssten, die Frommen, damals die frommen Juden oder auch heute die Frommen oftmals in unserem Land, nicht Buße tun, nicht umkehren. Wir können also auch ganz persönlich etwas daraus lernen, auch für unsere persönliche Umkehr. Jetzt nochmal fangen wir an bei Vers 1. Ich möchte jetzt Vers für Vers immer einiges erklärend dazu sagen. Wer will, kann sich es aufschreiben. Wir werden es aber auch auf Band aufzeichnen. Das Wort des Herrn erging an Jona. Der Herr, das ist Yahweh, der einzig wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Jona bedeutet Taube. Und dann heißt es, er war der Sohn Amittais. Der Name Amittai heißt der Ehrliche oder der Treue. Dieses Wort erging also, wie wir schon gehört haben, zur Zeit Jerobeams des Zweiten. Und es lautete folgendermaßen, Vers 2, mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht aufgekommen. Mach dich auf, das sagt Gott auch uns heute, er will uns auch sagen, mach dich auf, geh zu den Ungläubigen, geh zu den Verlorenen auf die Straße, rufe auch sie zur Umkehr. Bleibe nicht bequem im Fernsehsessel sitzen, sondern mach dich auf, geh hinaus an die Hecken und Zäune, um die Menschen hereinzurufen, in die Kirche, in die Gemeinde, die noch verloren sind. Also es ist keine Wohlfühlgemeinde, sondern ein Auftrag, der auch ja, einen Aufwand für Jona schon bedeutet hat, nämlich Ninive, das liegt ca. 800 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Es war eine weite Strecke, so wie praktisch von, durch ganz Deutschland von Süd nach Nord zu wandern oder vielleicht auch auf dem Pferd, wir wissen es nicht, oder auch mit dem Schiff, hätte er ja auch ein großes Teil fahren können, aber trotzdem entschied er sich, das nicht zu tun. Die Gründe werden wir gleich noch betrachten. Und Ninive, das geht zurück auf Nimrod, eine Gründung Nimrods, dieses Gewaltherrschers aus der Urzeit. Und das ist also Nunu, akkadisch für Fisch, steckt auch drin in diesem Wort. Und diese Niniviter, die Assyrer, die haben auch Fischgötter verehrt. Zum Beispiel Nanshe, die Tochter Eas, der Göttin des Frischwassers, und Dagon, den Fischgott, der halb Fisch, halb Mensch dargestellt wird. Der kommt auch nochmal vor bei Gideon und bei anderen Richtern, die auch gegen diesen Götzenkult gekämpft haben. Außerdem wurden in Ninive auch noch andere Götzen verehrt, also auch Assur oder Ishtar und andere Kulte, die dort waren. Und da herrschte eben auch Opferkult und Heidentum, Dämonenkult, kann man auch sagen. Und diese Bosheit, die war zum Herrn aufgestiegen. Man kann auch sagen, wie vor der Sintflut auch sowas hier wieder gekommen. Und die Menschheit damals in Ninive, in dieser riesigen Stadt, war gerichtsreif. Am Ende des Jona-Buchs heißt, dass 120.000 Menschen dort leben, die links und rechts nicht unterscheiden können. Das sind also wohl Kinder gemeint, die noch nicht so ein Bewusstsein haben von Gut und Böse. Und wenn das nur die Kinder sind, diese 120.000, dann sind die Niniviter insgesamt noch wesentlich mehr. Man schätzt bis zu 600.000 Menschen, die damals im Altertum in dieser Stadt gelebt haben. Das war für damalige Zeit ein gewaltiges Ausmaß an Menschen. Wenn man natürlich heute hört, New York, ein paar Millionen Menschen, das ist klar mit den Hochhäusern, aber damals war das eine riesige Fläche, die besiedelt war. Und deshalb ist er auch 40 Tage durch diese Stadt gewandert, hat es dann schließlich doch getan, wir wissen es ja aus dem Buch Jona, aber es war eine riesige Ausdehnung. Wobei er da immer wieder stehen blieb und auf den Plätzen und Gassen dann gepredigt hat. Also die große Stadt, 800 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, und die Bosheit ist zum Herrn hinaufgestiegen. Heute ist auch eine gerichtsreife Zeit, liebe Geschwister. Und es hat auch der Bruder schon erwähnt, dass diese Corona-Pandemie, die wir jetzt im Jahr 2020 erleben, sicherlich auch ein Reden Gottes ist, wo viele Menschen doch aufwachen. Wir sehen es auch an den Bestellungen unserer Traktate, dass jetzt viel mehr bestellt wird als noch vor einem Jahr. Und dass auch viele Menschen nachbestellen, die sie bekommen. Und ein Zeichen, dass vielleicht doch noch eine kleine Erweckung durchs Land geht. Allerdings heißt auch in der Offenbarung, sie taten doch nicht Buße über ihre Sünden. Ich sage es jetzt mal mit eigenen Worten. Das ist natürlich auch zu befürchten, weil wir eben in der Endzeit leben. Aber wir haben viele Sünden im persönlichen Leben, die getrieben werden, aber auch in der Politik, in der Rechtsprechung. Ich erinnere nur an die Freigabe der Abtreibung, der Pornografie, der Prostitution als Beruf anerkannt, der Gotteslästerung und eben auch jetzt die Ehe für alle und die Tötung auf Verlangen, der Zwang fast schon zur Organspende und all diese Dinge, die gegen Gottes Schöpfungs- und Ordnungswillen stehen. Das sind alles Dinge, die im Widerspruch stehen zu den Geboten Gottes. Ich habe sie nur stichwortartig erwähnen können aus Zeitgründen. Ja, dann also dieser Ruf, geh hin. Und dann steht er so schön, und wenn man das so liest, so oberflächlich, denkt man, ja, da machte sich Jona auf und ging hin. Aber so steht es hier eben nicht. Das ist die Überraschung. Machte er sich auf? Er machte sich auf, er ging aus dem Sessel empor. Er machte sich tatsächlich auf. Er hätte ja einfach auch bleiben können, wo er ist. Das hat er nicht gemacht. Sondern er versucht jetzt etwas, was geradezu lächerlich ist, unmöglich ist, wenn man mit der Größe Gottes wirklich rechnet. Denn Gott ist ja der Schöpfer Himmels und der Erde. Und er möchte vor dem Angesicht des Herrn fliehen. Hier oben in Bad Teinach, wenn man da wandert, vielleicht machen wir mal die Tage die Wanderung, da steht so ein Stein am Waldrand. Gott sieht mich. Gott sieht mich. Ist so eindrücklich, wenn wir da vorbeilaufen. Ich weiß nicht, wer es schon mal gesehen hat. Das steht da oben am Waldrand, keine 200 Meter von hier. Und das erinnert uns immer daran, dass Gott uns überall sieht. Ob wir im Wald sind oder auf dem freien Feld, ob wir auf dem Meer sind oder im Weltraum oder wo auch immer. Gott sieht überall hin und er sieht auch unser Herz. Er sieht viel weiter und auch viel tiefer als wir. Und vor diesem allwissenden, allmächtigen und auch allgütigen Gott möchte Jona fliehen. Unbegreiflich. Man fragt sich, warum möchte er diesen Auftrag nicht ausführen? Es soll ja eine Bußpredigt sein, dass die Assyrer, die Niniviter umkehren, damit die Zerstörung noch einmal abgewendet wird von ihrer Stadt. Und du musst dich vorstellen, Jona ist ein Hebräer, ein Israelit. Man vermutet, dass er zwei Gründe hatte. Einer wird ja im Jona-Buch noch genannt, aber der erste Grund könnte gewesen sein, dass er einfach Angst hatte vor den Assyrern, da als Hebräer dahin zu gehen in die Höhle des Löwen. Denn knapp 40 Jahre später wird ja tatsächlich das Nordreich von den Assyrern erobert werden. Die waren schon als Feinde Israels bekannt. Und da in die Höhle des Löwen gehen und sagen, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, werdet ihr alle umkommen, hat er Angst, dass er umkommt. Menschlich kann man das ja verstehen. Ja? Wären wir dahin gegangen? Wärst du dahin gegangen? Aber wenn es Gott sagt, wird er ihn ja auch beschützen, dass er die Botschaft verkündigen kann. Allerdings sind auch viele Propheten umgebracht worden, das wissen wir auch. Aber die Botschaft, wenn Gott es aufträgt, die hätte er auf jeden Fall verkündigen können und auch müssen. Denn unser irdisches Leben ist nie so wertvoll wie das ewige Leben bei Gott. Wenn Gott uns heute einen unbequemen Auftrag gibt, dann dürfen wir auch nicht schweigen. Vielleicht darf ich es mal persönlich sagen. Ich habe mich schon bei vielen unbeliebt gemacht, weil ich aufkläre über Sekten, über Weltanschauungen. Und dann fühlen sich viele angegriffen, die da drin hängen. Zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, bei den Anthroposophen, bei den grün-ideologischen Leuten und überall. Da habe ich ja vieles auch geschrieben, liegt auch manches hinten aus. Also, aber da macht man sich nicht überall beliebt. Es wird ja erstmal als Angriff aufgefasst. Aber soll ich da auf mein Leben Rücksicht nehmen, wenn ich den Auftrag so von Herrn sehe, du musst da warnen, damit die Menschen herauskommen aus diesen falschen Strömungen und gerettet werden? Ich habe auch mehrfach meine Arbeit verloren aus Gewissensgründen. Ich wusste, ich hätte mich da anpassen können, hätte schweigen können. Dann wäre ich heute vielleicht noch in der Landeskirche als Pfarrer oder irgendwo tätig. Aber darauf habe ich verzichtet, um des Gewissens willen, weil ich Dinge nicht mehr mittragen konnte. Ich will mich jetzt nicht loben oder besser machen als Jona. Ich will euch nur zeigen, man hätte auch anders reagieren können als Jona. Man muss Opfer bringen, wenn man dem Herrn treu nachfolgen will. Das hat Jona nicht gebracht. Er hatte Angst, wahrscheinlich Angst um sein Leben. Natürlich, das war schon etwas härter, als wenn man Rufmord erleidet, wie es unser eins erleiden muss. Er hätte wahrscheinlich Tötung erlebt. Aber wir wissen ja, Gott hat ein Wunder getan. Die sind tatsächlich nochmal umgekehrt, die Assyrer. Ja, aber der zweite Grund, warum er nicht hingehen will Und das steht in Kapitel 4, Vers 2. Und das finde ich so traurig. Ja, wir werden noch darauf kommen, die Tage. Also muss ich fast heulen, wenn ich das lese. Wenn er dann sagt, Kapitel 4, Vers 2, Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Güte, Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Unglaublich. Der wollte gar nicht, dass die gerettet werden. Er hat ihnen Umkehr verkündigt, hat aber trotzdem gehofft, dass da jetzt das Feuer vom Himmel fällt und die ganzen Feinde Israels verschlingt. Was sagt der Herr Jesus? Liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch, ich weiß es nicht genau auswendig, beleidigen. Ja, vielen Dank. Steht alles in der Bergpredigt. Also, wenn er so gedacht hätte, wie der Herr Jesus, dann hätte er kein Problem gehabt, diesem Auftrag zu gehorchen. Wir wissen, dass so andere Propheten Bedenken hatten. Auch ein Mose, ich kann nicht reden. Und dann hat Gott den Aaron mitgesandt, war gnädig. Und alle möglichen Ausreden. Aber sie sind dann doch gegangen. Jona dagegen, der ging in die Gegenrichtung. Ja, und wo ging er hin? Vom Angesicht des Herrn weg. Er wollte sich von Gott entfernen und nach Tarsis fliehen. Der altgriechische Geschichtsschreiber Herodot schreibt, berichtet von einem Ort in Südspanien namens Tartessos an der südspanischen Küste. Höchstwahrscheinlich ist das der Ort, wo er hinfliehen wollte. Man weiß nicht mehr genau, wo dieses Tarsis lokalisiert war, aber wahrscheinlich in Südspanien, so sagen die meisten Ausleger. Und es ist genau Westen. Das andere wäre Nordosten gewesen und hier geht er weit in den Westen, weiter, wie es in der damaligen Welt gar nicht ging, denn Amerika war noch nicht entdeckt. Aber Spanien war das äußerste Gibraltar. Ja, da hörte dann das Mittelmeer auf und dann wäre noch der Atlantik gekommen und da war die Welt zu Ende für die Menschen im Altertum. Ja, und dann ging er nach Jaffo. Wer war schon in Israel? Ja, doch einige. Wunderbar. Ihr wisst ja, wunderschön, noch diese Altstadt von Jaffa, wo auch noch das Haus steht von Simon dem Gerber und auch da, wo die Tabitha auferweckt wurde. Das ist wahrscheinlich nicht genau das gleiche Haus, aber ungefähr an dem Platz war das. Das wurde ja mehrfach wieder aufgebaut in 2000 Jahren, aber das ist doch beeindruckend, diese Altstadt da zu sehen. Und da heuerte ein Schiff an oder ja, fuhr mit in einem Schiff und das fuhr nach Tarsis. Übrigens, das Jaffa, das heutige, liegt ja in der Nähe von Tel Aviv. Das war ja an sich der alte Kern. Tel Aviv ist eine neue Gründung. Das ist erst im 20. Jahrhundert erbaut worden, diese große Stadt am Meer. Dann heißt es weiter, da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Habt ihr gemerkt, wie oft Tarsis vorkommt? Ninive kommt nur einmal vor und Tarsis dreimal. Also dreifach bekräftigt er, dass er nicht nach Ninive geht, indem hier im Begriff geschrieben wird, er hat ja wahrscheinlich selber das Buch geschrieben, kann man annehmen, er flieht nach Tarsis, nimmt ein Schiff, das nach Tarsis geht und steigt ein, um nach Tarsis zu fahren. Tarsis, 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 Ninive ganz aus dem Gedächtnis. So, einige Details sind noch interessant. Er bezahlte selber sein Fahrgeld. Das ist der Mensch, der vor Gott fliehen will, der ohne Gott leben will. Der muss selber die Zeche bezahlen für sein Leben. Und das wird die Verdammnis sein, wenn ein Mensch vor Gott wegläuft. Er muss selber zahlen, wenn er vor Gott wegläuft. Der selbstbezogene Mensch ist einsam und verloren. Und er muss einmal jeden Heller zahlen im Gericht Gottes und kann das gar nicht abbezahlen, wenn er keine Vergebung findet, die Jesus Christus ihm anbietet. Er muss sie nur annehmen, freudigen Herzens, das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha für sich annehmen, wo der Heiland das Blut vergossen hat, um uns alle, auch die, die wir hier sitzen, reinzuwaschen von allen unseren Sünden. Jona bezahlte selber sein Fahrgeld. Das ist der Mensch, wenn man es überträgt jetzt auf uns, der sich selber erlösen will, der denkt, ja, wenn ich vor Gott weglaufe, dann komme ich auch ans Ziel. Aber das ist ein Irrtum. Und was geschieht jetzt? Jetzt wird sehr dramatisch. Vers 4 ist ja eines der spannendsten Bücher in der Bibel. Aber der Herr, Yahweh, der lebendige Gott, schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Bei Gott ist das gar kein Problem. Er spricht ein Wort und es geschieht. Jetzt steuert er die Elemente, einen starken Wind. Gott kann den Sturm verursachen, er kann aber auch den Sturm stillen. Das hat er zum Beispiel im Neuen Testament getan, auf dem See Genezareth, als der Herr Jesus nur ein Wort sprach und der Sturm war gestillt. Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Ja, jetzt sehen wir also, dieser Sturm ist gekommen. Und auch heute, wenn Katastrophen kommen, Erdbeben und alle möglichen Nöte, das lässt Gott zu, weil auch das Böse ausreift in der Endzeit. Auch heute lässt Gott Stürme, Erdbeben, Katastrophen, Hungersnöte, Seuchen zu. Es hängt mit der gefallenen Schöpfung zusammen. Und weil die Menschen, die überwiegende Zahl der Menschen, sich von Gott lossagt, vor Gott wegläuft, ihr eigener Herr sein will, deshalb werden auch die Gerichte mehr. Wir sehen, wenn wir die Offenbarung an Johannes lesen, wie sich das steigert. Erst die Siegelgerichte, wo nur ein Teil zerstört wird, dann kommen die Posaunengerichte, da wird es gesteigert, und dann die Zornschalengerichte, wo dann schließlich alles ja, so zerstört wird. Und wenn das tausendjährige Reich ersteht, muss diese Erde erst einmal gereinigt werden. Und dann nach dem tausendjährigen Reich und dem letzten Aufstand von Gog und Magog richtet dann Gott seinen neuen Himmel und seine neue Erde auf in Ewigkeit. Zurück zu Jona. Das Schiff drohte zu zerbrechen. Sein Lebensplan, vor Gott zu fliehen, droht zu zerbrechen. Gott führt uns zum Zerbruch, damit wir aufwachen. Das ist wichtig. Vers 5, und jetzt kommen diese Schiffsleute ins Spiel. Und wir sehen jetzt aus den folgenden Bemerkungen, dass das keine gläubigen Menschen waren, im Sinne des hebräischen, biblisch-jüdischen Verständnisses, aber sie waren gläubig zu ihren heidnischen Gottheiten. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Diese Schiffsleute, die haben eine Ehrfurcht gehabt vor ihren Göttern. Und es ist ja ein Geheimnis, auch die Heiden haben ihre Gottesverehrung, nur dass sie eben nicht den einzig lebendigen Gott gefunden haben, sondern sie haben ihre Götzen, irgendwelche Naturmächte, die sie verehren. Und wir merken auch daran, etwas Höheres braucht jeder Mensch. Wenn der Mensch nur auf sich geworfen ist, er geht daran kaputt. Der Mensch als Zigeuner am Rande des Universums, ohne Sinn, ohne Perspektive. Und so haben auch diese heidnischen Schiffsleute eine Religion, ihre heidnischen Gottheiten. Und zu denen beten sie jetzt. Auch der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 17 sagt ja, dass so viele Götterbilder da stehen in Athen. Aber er verkündigt ihnen jetzt der Gott, den sie nicht kennen, der unbekannte Gott, der wirkliche Gott ist, der alles geschaffen hat. Sie verehren die Schöpfung statt den Schöpfer, Römer 1. Aber jetzt verkündigt Paulus in Athen den Schöpfer. Und Jona sollte an sich auch den einzig wahren Gott verkündigen. Aber er hat ja hier bitterlich versagt und ihnen sogar noch erzählt, dass er flieht. Wir haben es gerade gehört. Wie peinlich. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Und wenn wir gefragt werden, bekennen wir uns dann zum Herrn Jesus oder schweigen wir feige? Das müssen wir uns auch fragen. Jedenfalls diese Schiffsleute, die schrien jetzt sogar zu ihrem Gott, die bekennen sich zu ihren Göttern und warfen allen überflüssigen Ballast ins Meer, damit es leichter wurde. Heute haben wir auch die Vielgötterei, interreligiöse Ökumene, aber dahinter verbirgt sich das Ahnen einer höheren Macht. Wir sind den Anhängern der Religion schuldig, den einzig wahren Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, zu bezeugen. Das erste Gebot sagt ja, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber was tut Jona, der den wahren Gott kennt? Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Warum der unterste Schiffsraum? Glaubt er wirklich, dass Gott ihn da nicht sieht? Offensichtlich. Aber wie töricht. Und auch der Mensch ohne Gott. Ich habe mal gehört von einem Kind, es wollte nicht, dass Gott ihn sieht. Was hat es gemacht? Es hat sich die Augen zugehalten. Er hat gedacht, dass Gott es da nicht sieht. Weil es jetzt nichts mehr gesehen hat, dachte es, Gott sieht das Kind auch nicht. Kindlich, aber ja, töricht, genauso töricht wie Erwachsene, die denken, im untersten Schiffsraum oder irgendwo im Keller des Hauses, da kann Gott mich nicht mehr sehen. Da kann ich der Sünde frönen und alle möglichen Dinge machen, wo Gott mich nicht sieht. Das ist ein Trugschluss. Gott sieht unser Herz und sein Röntgenblick, der geht durch alle Räume. Ja, es gibt noch eine Stelle, wo jemand auf einem Schiff war und dort eingeschlafen ist. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Der Herr Jesus. Aber da war das ganz anders. Ich lese es mal vor. Matthäus 8, 23 bis 27. Matthäus, wenn er will, kann es aufschlagen. Matthäus 8, Abvers 23. Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm. Genauso wie bei Jona. Auf dem See, das ist der See Genezareth, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Aber ich sage euch, das war ein anderer Schlaf als bei Jona. Der Jona, der war wahrscheinlich auch in der Depression, kann man sagen, weil er ungehorsam war. Das macht den Menschen auch innerlich kaputt. Aber der Herr Jesus, ja, da gibt es mehrere Deutungen, warum er geschlafen hat. Er war sicher auch müde, hat viel gepredigt, viel geheilt, Wunder getan. Aber ja, auch ganz Mensch wie wir, ganz Gott und ganz Mensch. Aber er schlief. Aber er schlief auch, weil er keine Angst hatte. Er wusste, dass ihm die Elemente gehorchen. Das heißt auch, dass er ohne Sorge war. Und dann lesen wir weiter. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden auf dem See. Und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Ja, der Herr Jesus ist Gottes Sohn und er hat genauso Macht über die Elemente wie Gott, der Vater. Er spricht ein Wort und es geschieht. Auch bei Jona wird der Sturm sich legen, aber erst nachdem sie ihn opfern, ins Meer werfen praktisch. Der Herr Jesus aber hat sich selber geopfert, damit der Sturm in unserem Leben zur Ruhe kommt. Merkt ihr diese Zusammenhänge? Sehr interessant hier, der Zusammenhang zwischen Altem Testament und Neuem Testament, Jona und Jesus. Und doch Unterschiede. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede. Die Erzählungen scheinen ähnlich zu sein, aber inhaltlich ist ein großer Gegensatz zwischen Jona und Jesus, gerade auch an dieser Stelle. Und jetzt Vers 6, Jona, also Jona 1, Vers 6. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Stehe auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Seht ihr, die probieren jetzt alle ihre Götter aus, nach dem Motto, irgendein Gott wird vielleicht helfen. Und der, der hilft, wenn man es jetzt weiterdenkt, das ist ja an sich der wahre Gott. Vielleicht wollen sie es auch herausfinden, welcher Gott jetzt hier der echte ist. Denn sie wussten es ja noch nicht. Jona hat ihnen offenbar nichts verkündigt vom einzig wahren Gott. Er hat nur gesagt, dass er Hebräer ist und vor Gott davonläuft. Ja, und dann dieser Glaube, ja, ruf deinen Gott an. Auch da gibt es eine Parallele in 1. Könige 18. Im Alten Testament, wisst ihr, woran ich denke? Der Prophet Elia auf dem Karmel. Da lesen wir in 1. Könige 18, Vers 21, da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr, also Yahweh, Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Aber am Schluss, ja, erweist sich Yahweh als der lebendige Gott und Baal als der tote Götze. Genauso ist es hier, was wir jetzt weiter hier lesen werden. Vers 7, und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Wie ist es mit den Losen, liebe Geschwister? Ist das für einen Juden und Christen erlaubt? Ja, es gibt auch im Alten Testament und auch im Neuen Testament das Losverfahren. zum Beispiel als Jericho erobert war und das Gebannte nicht mitgenommen worden durfte, durfte nicht in den Besitz der Israeliten übergehen, da hat doch der Achan einen Diebstahl begangen, hat das Gebannte, nämlich einen wertvollen Mantel, Gold und Silber an sich genommen und vergraben, hat es nicht gesagt. Und dann kam das, ein Gericht über Israel. Sie haben keine weiteren Siege errungen, etwa gegen die Stadt Ai. Und dann haben sie es losgeworfen und es fiel auf diesen Stamm Achans und dann auf Achan selber. Und er wurde getötet. Das war das Gericht über diesen Achan in Josua 7. In Sprüche 16,33 lesen wir, im Gewandbausch wird das losgeworfen, aber der Entscheid kommt vom Herrn. Also es war ein legitimes Verfahren, auch König David und andere haben das gemacht. Und im Neuen Testament wird es auch getan, bei der Nachwahl des Matthias, nachdem Judas Iskariot sich das Leben genommen hatte, und Apostelgeschichte 1, auch da warfen sie das los. Allerdings ist uns das jetzt nicht geboten, dass wir sowas machen sollten. Es kann natürlich auch sehr schnell missbraucht werden zu abergläubischen Zwecken. Ich würde deshalb sagen, vorsichtig sein mit diesen Dingen. Aber in der Bibel kommt das immer wieder vor und so verstehen wir auch hier, dass das Los hier geworfen wird, sogar bei den Heiden. Wir sehen also auch, dass nicht nur bei den Juden, auch bei den Heiden sowas üblich war und es fiel tatsächlich auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe, wo kommst du her, was ist dein Land, von welchem Volk bist du? Wir lesen gleich die Antwort in Vers 9. Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Stimmt das jetzt alles, was Jona hier antwortet? Also, dass er ein Hebräer ist, stimmt, ja. Kommt auch vom hebräischen Volk. Aber stimmt das wirklich in dem Moment, dass er den Herrn fürchtet, dass er ihn fürchtet? Ja, er fürchtet ihn, aber nicht so, wie er ihn fürchten sollte. Er sollte Ehrfurcht vor ihm haben, aber nicht die Furcht, weil er vor ihm davonläuft. Das ist ein großer Unterschied. Die Ehrfurcht heißt, ich gehorche dem Herrn, ich diene ihm, ich befolge sein Wort. Und die Furcht, die er jetzt hat, das ist praktisch wie eine Heidenangst, dass Gott ihn zieht. Und dass Gott jetzt das Meer aufgewühlt hat wegen ihm. Also die Antwort ist einerseits richtig, andererseits falsch, so eine halbwahre Antwort. Er fürchtet den Herrn, aber nicht so, wie es an sich gemeint sein sollte. Und auch wir können uns hier fragen, was ist bei uns für eine Gottesfurcht vorhanden? Fürchten wir den Herrn aus Liebe zu ihm? In Ehrfurcht und Dankbarkeit, weil er uns erlöst hat durch seinen Sohn Jesus Christus? Oder haben wir Angst vor Gott, weil wir unsere Sünden vor ihm verbergen wollen, weil wir seine Vergebung nicht in Anspruch nehmen möchten, weil wir immer weiter sündigen möchten? Natürlich, wir sind alle nicht perfekt, aber wer mutwillig sündigt, auch Dinge immer weitermacht, die er an sich lassen müsste, Spielsucht oder irgendwas, ja, der wird schwer haben, ins Himmelreich zu kommen, sage ich mal. Wir sollten aus Liebe zum Herrn, auch weil er uns zuerst geliebt hat, seine Liebe erwidern und er wird uns auch die Kraft schenken, Dinge zu überwinden, die uns von ihm wegziehen würden, so wie es Jona weggezogen hat von Gott. Da gerieten die Männer in große Furcht. Die bekommen jetzt Furcht, weil sie sehen, Jahwe, dieser Gott, der lebendige Gott, der hat es getan. Und Jona ist die Ursache. Und sie sprachen, was hast du da getan? Und jetzt kommt etwas Überraschendes, denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Also ein Plappermaul war er auch noch. Der hätte doch einfach mit denen mitfahren können und sagen, ich muss jetzt nach Spanien. Aber er hat auch noch erzählt, aber wisst ihr was, ich fliehe vor dem lebendigen Gott. Also wenn ich da Seeleute gewesen wäre, die irgendwie religiös, hätte ich gesagt, wenn du vor einem Gott fliehst, ist es nicht gut, da können wir dich nicht mitnehmen, da könnte ja was passieren. Ja? Aber sie haben ihn mitgenommen, hat sie wahrscheinlich überredet. Und jetzt sehen sie, dass dieser lebendige, einzig wahre Gott dramatisch eingreift. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? denn das Meer tobte immer schlimmer. Und jetzt hätte ja Jona ja sagen können, ja, wir fahren zurück, ich führe meinen Auftrag doch noch aus. Aber er sagt etwas, wo man jetzt viel hineinlegen kann. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Das tun sie aber nicht gleich, die rudern und rudern, es dauert noch eine Zeit. Aber er macht jetzt diesen selbstmörderischen Vorschlag. Gottes Wort sagt ja, du sollst nicht töten, Selbstmord ist auch Tötung. An sich ist das, wenn man streng genommen sieht, Sünde, was er da vorschlägt. Bringt mich um und dann werden die auch noch schuldig, wenn sie den Menschen tatsächlich ins Meer werfen. Selbstmord, Mord. In was versteigt sich Jona hier? Andererseits hat Gott ihm das wohl doch eventuell sogar offenbart, dass das der einzige Ausweg ist. Aber der lebendige Gott hat keine Menschenopfer geboten. Es wurden nur Tieropfer gebracht. Das einzige Opfer, wo ein Mensch stirbt, ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, weil er vollkommen heilig und rein ist. Wir können nicht durch das Blut von Stieren und Böcken Versöhnung erlangen. Aber hier wird ein Menschenopfer gebracht, wenn man es mal so sagen darf. Aber die Heiden, vielleicht sind schon gar keine Heiden mehr in dem Moment, die wollen das nicht tun. Die rudern und rudern und wissen genau, sie würden schuldig vor Gott. Deshalb am Schluss heißt auch, sie brachten Schlachtopfer da, um sich zu entsühnen von dieser Blutschuld, dass sie einen Mann ins Meer geworfen haben. Also wir sehen, die Dramatik nimmt hier gewaltig zu. Und wir sehen hier auch, dass auch Menschen, die den lebendigen Gott bisher nicht kannten, ein Gewissen haben, ein Gewissen, Gut und Böse zu unterscheiden. Da schlagen wir noch auf im Römerbrief, Kapitel 2, also in Römer 1 steht ja, dass alle Menschen Gott auch aus der Schöpfung erkennen können, es ihnen nicht verborgen. Und in Römer 2 lesen wir ab Vers 14, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Also ein Gewissen, das sie überführt von Sünde, das sie darauf hinweist, du brauchst einen Retter, das ist den Menschen verankert. Deshalb jeder Mensch, der wird an sich gezogen zu Gott hin, wenn er sich nicht verhärtet dagegen. Nun also, was geschieht? Vers 13, da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Also die wollen tatsächlich zurückfahren. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn. Das ist jetzt erstaunlich. Die schrien nicht mehr zu ihren Götzen, Dämonen, sondern zu Jahwe. Jetzt schreien sie zu dem Gott des Jona, der Hebräer, zum lebendigen Gott. Das ist doch gewaltig. Die haben so etwas wie eine Erweckung erlebt. Vielleicht noch keine Bekehrung und Wiedergeburt, aber eine Erweckung. Der Anfang des rettenden Glaubens. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, ach Jahwe, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Sie bitten ein Doppeltes, dass sie nicht umkommen, weil der Jona Schuld auf sich geladen hat. Das ist ja ungerecht, wenn sie wegen Jona sterben müssten. Da bitten sie, dass das nicht geschieht. Das wäre auch Unrecht ihnen gegenüber. Aber sie bitten zugleich als zweites, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Wenn sie ihn jetzt töten, werden sie ja schuldig an ihm. Aber er hat ja selber verlangt, dass sie ins Meer werfen. Man fragt sich jetzt vielleicht, warum ist er nicht selber einfach hineingesprungen? Aber offenbar musste es so sein, dass sie ihn hineinwerfen, warum auch immer. Ja, es soll vielleicht zeigen, dass er einfach aufgegeben hat und vielleicht hat ihm Gott auch schon offenbart, dass er ihn retten wird. Wir wissen es nicht, das müssen wir einfach so stehen lassen. Man darf auch nicht zu viel hineinlegen, was nicht ausdrücklich dasteht. Jedenfalls, du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und jetzt kommt das nächste Wunder. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Man kann davon ausgehen, dass das sofort geschah, so wie bei der Sturmstillung durch Jesus. Der Jona ist ins Meer gefallen und das Meer hat sich beruhigt. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Die haben jetzt Ehrfurcht bekommen, nicht Angst, sondern Ehrfurcht, was ich schon erklärt habe. Im Gehorsam haben ein Opfer dargebracht, um sich zu entsühnen, dafür, was, für das, was sie jetzt getan haben, den Jona über Bord geworfen und legten Gelübde ab, ja, ihm zu dienen. Man kann vielleicht sagen, tatsächlich eine Bekehrung, das ist wunderbar. Das war vielleicht auch der Plan Gottes, den Jona zu gebrauchen, dass gerade diese Seeleute zum Glauben kommen. Aber Gott lässt seinen Propheten nicht im Stich. Er möchte ja, dass der Auftrag ausgeführt wird. Auch Ninive soll gerettet werden. Und deshalb rettet Gott zuerst Jona. Das werden wir morgen hören. Er sendet ja als nächstes Wunder einen großen Fisch. Bevor ich aber abschließe, möchte ich noch einige Verse aus Psalm 139 lesen. Das ist praktisch der Psalm als Antwort auf den Menschen, der vor Gott davonlaufen will. Unser Thema heute Abend war ja, Mensch, kehre um, kann man vor Gott fliehen. Und das ist alles im Grunde zusammengefasst, was hier in Jona 1 geschrieben steht, in diesem wunderbaren Psalm 139. Ich habe ihn auch schon mal beschrieben, Psalm des ungeborenen Kindes. Auch das kommt hier drin vor. Wir haben ja auch hier ein Baby unter uns. Ist noch ein Baby oder schon ein Kleinkind? Ist noch ein Baby, noch unter einem Jahr. Und ist auch wunderbar ruhig heute Abend, das freut mich. ja, und ich möchte einfach diesen Psalm mit uns lesen und dann habe ich den in zwei Gedichte gefasst, die möchte ich am Schluss euch auch noch wiedergeben. Erstmal den Psalm selber im Originaltext. Den können wir auch betend mitlesen, Psalm 139, dass wir das wirklich innerlich mitbeten. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Und jetzt kommt dieses Loblied des ungeborenen Kindes, was auch gerade mit der Abtreibungsfrage so wichtig ist, dass wir diese Verse ernst nehmen und wissen, von der Zeugung an ist es ein Mensch. Hier heißt es jetzt, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Und jetzt der entscheidende Vers. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Man kann sagen, medizinisch als befruchtete Eizelle durch die Samenzelle. Vom Moment der Zeugung an hat Gott den Menschen im Blick. Es ist ein Mensch. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten. Das heißt, der Mensch hat schon Personalität von Anfang an. Alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig. Wollte sie zählen, sind zahlreich als der Sand. Wenn ich erwache, bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Soll ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf den ewigen Weg. Es sind hier nicht meine Feinde, die ich hassen soll, sondern die Feinde Gottes. Das ist aber nicht im gefühlsmäßigen Sinne zu verstehen, sondern angesichts dessen, dass man mit ihnen keine Gemeinschaft haben kann. Man muss das vom biblischen Kontext her verstehen, auch diese Verse. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss, wenn ihr noch kurz Zeit habt, zwei Gedichte noch vorgetragen, wo ich mal den Psalm 139 in Gedichtform gebracht habe. Ich habe es auch vertont, es sind auch Lieder. Damit möchte ich als auch schließen. Die erste Variante lautet folgendermaßen. Herr, du umgibst mich von allen Seiten, überall bin ich geborgen. Herr, du willst mir meinen Weg bereiten, weißt um das heute und morgen. Danke, dass ich dir in großen Dingen sagen darf, was mir zu viel ist. Danke, dass ich auch in kleinen Dingen wissen darf, dass du mein Herr bist. Jeder Tag war in dein Buch geschrieben, ehe er überhaupt da war. Nichts ist von dir unbemerkt geblieben, Herr, weil dein Auge stets nah war. Deine Hand hat mich voll Kunst gestaltet, damals im Leib meiner Mutter. Wenn um mich her jetzt die Welt erkaltet, bleibst du mir Vater und Bruder. Herr, bleibe bei mir an allen Tagen, bleib, wenn sich Nacht um mich breitet. Will dann im Dunkeln mein Herz verzagen, hast du den Weg schon bereitet. Herr, schau mich an, wo ich bin und gehe, wohin wird dieser Weg führen? Gib, dass ich immer auf dein Wort sehe, dein Geist, Herr, soll mich regieren. Und jetzt kommt der Refrain. Wohin sollte ich gehen? Immer würdest du sehen, wo ich bin, was ich sage und tue. Herr, weil du mich so liebst, mir auch Fehler vergibst, schenkt dein Dasein mir Frieden und Ruhe. Und die andere Vertonung, damit schließe ich jetzt. Du erforschst mich, Herr, mein Wohin, woher, sitz ich, stehe ich, weißt du es. Geh ich, liege ich, bist du stets um mich, meine Wege sind dir gut bekannt. Ich begreife es nicht, dunkel ist wie Licht, Nacht strahlt wie der Tag, Herr, vor dir. Nichts bleibt unbekannt, Herr, und deine Hand hältst du täglich schützend über mir. Senke ich hinab in das tiefste Grab, führ ich himmelwärts, bist du da. Flög ich vogelgleich in das fernste Reich, alle Wege sind dir offenbar. Herr, du bist so groß, schon im Mutterschoß hast du mich gekannt, habe Dank. Es ist wunderbar, du bleibst immer da, noch am Ende bin ich, Herr, bei dir. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Ja, geliebter Herr, wir brauchen nichts verbergen vor dir. Du siehst unser Herz und siehst, wie wir es meinen. Und nicht immer sind wir auf gutem Weg. Da bitten wir dich, bring uns wieder zurück auf deinen schmalen Weg. Bewahre uns vor dem Bösen, reinige unsere Herzen durch dein Blut und schenk, dass wir dir einmal begegnen können in deiner Herrlichkeit, sodass wir uns freuen dürfen auf dein Reich. Amen. Amen.